Elftes Kapitel. Konspirazione. Verschwörung. Es war um die Praios-Stunde, als wir das Haus des Ser Franiu verließen. Zu meinem Bedauern regnete es immer noch. Der Herr Effert war wahrlich launisch dieser Tage. Ich schlug meinen Freunden eine Ruptia, eine Mittagsruhe vor, da der Kampf gegen die Wölfe noch in unseren Knochen lag, besonders in denen meiner Freunde. Doch wir beschlossen, zur heilkundigen Turine, der Frau des Fischers Rudegar, zu gehen. Hier konnten wir zweierlei erledigen. Der Fischer begrüßte uns zurückhaltend und skeptisch. Er kannte uns von dem Abend unserer Ankunft. Er schickte eines seiner Kinder los, um die gute Turine vom Feld zu holen. In dieser Zeit konnten wir ihn befragen und versuchen, etwas mehr über die Schmugglerfahrten zu Kriegszeiten herauszubekommen. Zunächst aber sprach Kyranos seinen Respekt aus, dass sich die Fischer auf den See trauten. Er nannte das Handwerk dieser Männer gefährlich und sie selbst mutig. Sobald jedoch der Krieg zur Sprache kam, blockte Rudegar ab. Er schien dieses Thema nicht besprechen zu wollen. Auch über Alrik konnte er nicht viel mehr sagen, als wir schon wussten. Als ich die Flüchtlinge ansprach, die sicherlich in dieser Zeit in Sichelbruch ankamen, meinte er, dass dieser Ort nicht von den Kriegswirren betroffen war. Rudegar war heilfroh, als seine Frau schließlich vom Felde kam. Sie bat uns in ihr Haus und der mürrische Fischer war froh, uns los zu sein. Trogerik war begeistert von dem Wohlstand, in dem die Fischerfamilie lebte. Notiz. Ich musste mir ein prustendes Lachen verkneifen. Armer Trogerik. Wie würde er reagieren, wenn ich ihn durch die Erhabene, durch Belhanka führe? Wohlstand. Turine untersuchte die Wunden meiner Freunde und stellte fest, dass wir bereits gute Arbeit beim Verbinden geleistet hatten. Auf Faruks Frage hin, ob eine Krankheit auszubrechen drohte, warnte uns die Heilkundige vor der Tollwut, die ihre ersten Symptome jedoch erst in ungefähr 6 Praios-Läufen zeigen würde. Eine undankbare Information, die meinen Freunden eine Zeit des Bangens voraussagte. Im Gespräch mit der Fischersfrau erfuhren wir ein weiteres Detail über den armen Ritter Lüdemann und seine tragische Geschichte. Seine Tochter verzichtete auf das Lehen Sichelbruch, bevor sie vor über einem Jahr nach Osten zog. Ich wusste diese Information noch nicht recht einzuordnen. Trogerik, Faruk und Kyranos kauften sich Wirselkrautsalbe, die Turine auch auf die Verbände der drei gab, bevor sie diese neu anlegte. Dies sollte uns auf weitere Verletzungen vorbereiten. Notiz: Auf der bisherigen Reise habe ich so viele Verletzungen erlitten wie in meinem kompletten bisherigen Leben nicht. Aber die Abenteuer und die Genugtuung, dem Guten gedient und den Göttern Ehre gemacht zu haben, war dies allemal wert. Faruk fragte bei Turine nach einem Platz für die Nacht, was ihm in Form eines Strohlagers auch gewährt wurde. Ich hielt es zwar für unklug, uns derart zu trennen, doch wollte ich den Aranier nicht bevormunden oder zu nahe treten. Wer weiß, was ihn dazu veranlasste. Er gab als Grund die ungemütliche Schlafstätte im Gastraum der Schenke an, was ich als Grund durchaus angemessen fand. Der Regen hatte etwas nachgelassen und wir verabschiedeten uns von Rudegar. Seine Frau Torine begleitete Kiranos zu Rurash, der ebenfalls ihre Hilfe benötigte. Derweil nahmen Faruk, Trogerik und ich Platz bei Ser Arnulf, um etwas zu essen. Kiranos kam nach getaner Arbeit zu uns. Immer wieder kam der Wirt an unseren Tisch und erkundigte sich, wie es uns erginge. Er kümmerte sich besonders gut um uns und blieb lange bei uns sitzen. Wir erzählten ihm von der Familie Schröter, die laut Aussage der Bewohner Agerquells von hier aus den Turansee überquert haben solle. Nun, sie waren zumindest mit dem Ziel der Überquerung hierher gereist. Arnulf konnte uns eine interessante Neuigkeit mitteilen. Etwa 3 Wegstunden vom Dorf entfernt lag ein Effa-Tempel, von dem aus Gerüchten zufolge Flüchtlinge über den See gebracht worden waren. Dieser Schrein wurde laut dem Wirt jedoch im letzten Krieg von gottlosen Andergastern zerstört. Diese Bemerkung war zu viel für Trogerik. All das, was er bis jetzt so vorbildlich zurückgehalten hatte, platzte aus ihm heraus. Er warf dem Wirt vor, Unsinn zu erzählen und nicht zu wissen, ob wirklich Andergaster an der Zerstörung schuld waren. Auch brachte er ein, dass die Nustrianer ebenfalls schreckliche Dinge in den Grenzlanden getan hatten. Dies entlarvte ihn eindeutig als Andergaster und dem noch nicht genug beleidigte er das Gnat von Arnulf. Notiz: Im Reich des Horas hätte ich ihm lautstark zugestimmt, doch hier war sein Verhalten fehl am Platze. Dennoch konnte ich ihn gut verstehen. Mit vereinten Kräften versuchten wir Trogerik zu beruhigen und ihn gar aus der Schenke zu geleiten, doch der muskulöse Jäger ließ dies nicht zu. Kiranos war es schließlich, der die rettende Idee hatte. Er flüsterte mir zu und erinnerte mich an die Auseinandersetzung, die wir in Turangs mit dem Maestro Krück, wie er sich selbst nannte, hatten. Ein Duell! Warum war ich nicht selbst darauf gekommen? Aber natürlich! Sofort schlug ich den Streitenden ein solches vor. Beide waren jedoch nicht sehr davon angetan. Vielleicht war die Tatsache, dass es ein Duell bis auf das erste Blut sein sollte, für beide keine gute Aussicht. So stellte ich dem Wirt als sein Hausrecht die Wahl der Waffen. Etwas unsicher wählte er das Armdrücken als Methode, der Ehre Genüge zu tun. Mein Herz pochte vor lauter Aufregung. Oh, was für eine grandiose Idee des Zwergen! Vor lauter Heimatgefühlen und Vorfreude ließ ich es mir nicht nehmen, eine Ansprache zu halten, auch wenn das Gasthaus nicht sonderlich gefüllt war. So eröffnete ich das Duell um die Ehre, welches im Armdrücken beschritten wurde. Der Verlierer sollte sich für all die bösen Aussagen entschuldigen und der Disput sollte ruhen. Mit Spannung verfolgte ich, wie Trogerik mit permanentem Druck die Hand des Wirtes immer weiter Richtung Tischplatte drückte. Der kräftige Andergaster war ein schwerer Gegner für Arnulf. Dieser hatte Trogerik kaum etwas entgegenzusetzen. Leichte Schweißperlen bildeten sich auf der Stirn des Wirtes, als dieser tief einatmete und Trogeriks Hand in einem wuchtigen Kraftakt herumriss und auf den Tisch knallen ließ. Nicht nur Trogerik stand in diesem Moment die Überraschung im Gesicht. Arnulf hatte gewonnen. Trogerik nahm seine Niederlage gefasst und entschuldigte sich, wie abgemacht, für sein Travia-ungefälliges Verhalten. Der Wirt selbst schien sich auch etwas beruhigt zu haben und gab ebenfalls Vorurteile seinerseits zu. Alles in allem ein gelungenes Duell mit gutem Unterhaltungswert. Natürlich verkündigte ich feierlich den Sieger, wie es sich für eine Schiedsperson gehörte. Unser Gespräch über den Effert-Tempel wurde fortgeführt und Arnulf sagte, die Jägerin Ulande könne uns am morgigen Praiuslaufe dorthin führen. Bevor wir unseren Tag weiterplanten, wollte Kiranos mit uns im Stall sprechen. Ungestört, wie er in einem vom Wirt unbelauschten Moment erwähnte. Bei Rurash, dem es besser ging, teilte Kiranos pikante Neuigkeiten mit uns. Die Fischersfrau hatte ihm bei der Verarztung des Tieres verraten, dass in Sichelbruch nicht alles so sei, wie es scheint. Wir mussten uns in Acht nehmen, warnte sie den Zwergen. Alrik habe allen verboten, mit uns zu sprechen. Unter diesen Umständen bekam die Fürsorge von Sir Arnulf einen infamen Beigeschmack. Trogerik erzählte daraufhin, dass der Fischer Rudegar bei unseren Fragen seltsam unsicher zum unweit gelegenen Hause des Bootsbauers geblickt hatte. Welch Kabale war hier im Gange?